der Profi-Podcast für Menschen mit und ohne Hund von und mit Vera Schmitz und Carola Schulze.
Frohe Ostern, liebe Vera.
Österliche Grüße, liebe Carola.
Ja, heute am Ostermontag, so fleißig sind wir, treffen wir uns für einen spannenden Podcast. Aber wir machen es ja sehr gerne und deswegen auch gerne mal am Feiertag. Aber wir hatten irgendwie Schwierigkeiten, einen anderen Termin zu finden. Aber ja, ja.
Es soll ja auch egal sein, wann wir das machen. Hauptsache, wir machen es. Wir könnten es ja auch mal mitten in der Nacht machen. Aber ich glaube, dann würden wir so viele Gähner reinproduzieren. Das passt dann auch nicht.
Passiert ja tagsüber schon. Wobei ich eine Nachteule bin. Ich kann nachts ziemlich lange.
Ja, ich auch.
Oh, dann. Aber es ist schon schöner, wenn draußen die Vögel zwitschern, die Sonne scheint und der Frühling so voll über uns hier hereinschwappt. Ach, ich liebe das. Ich habe auch entsprechend gute Laune. Juhu!
Sehr schön. Wir sprechen heute über Mehrhundehaltung, weil eine Kundin von dir sich das auch unbedingt gewünscht hat.
Die wünscht sich das schon sehr lange. Von hier aus ganz liebe Grüße. Sie weiß, wen ich meine.
Okay.
Und jetzt ist es endlich mal dran.
Und ich glaube, wir hatten dazu auch schon mal so einen Wunsch gesendet bekommen, Mehrhundehaltung. Aber du hast das ja von der Kundin direkt bekommen, gell? Genau. Die Wunschäußerung.
Und der Trend geht auch in diese Richtung.
Auch schon lange, ja.
Ja, und ich finde in letzter Zeit, irgendwie in den letzten 3 Jahren, wo ja sowieso sehr viele Menschen sich einen Hund angeschafft haben, konnte ich das auch immer häufiger beobachten, dass da noch ein zweiter Hund dazu kam, oft. Oder schon einer da war und der zweite kam dazu. Und ist ja eigentlich ein sehr schöner Trend, weil es gibt natürlich für den Hund eine Menge Vorteile. Den Vorteil der Rudelbildung, ne, da bilden sich ja wirklich Rangordnungen und entsprechende Rudelstrukturen aus, wenn man zwei oder mehr Hunde hat. Und wir Menschen können nun mal nicht so spielen und kommunizieren wie ein Hund. Also können die mit einem anderen Hund noch viel besser ihre Bedürfnisse befriedigen, ihre arttypischen Bedürfnisse. Und aber bei allem, was das an Vorteilen und an schönen Dingen mit sich bringt, und für uns Menschen finde ich es auch schön, diese Kommunikation unter den Hunden zu beobachten, die ja so in der Art und Weise nicht stattfindet, wenn du nur einen Hund hast oder wenn der eine Hund auf fremde Hunde trifft. Das ist nochmal was ganz anderes, wenn die halt zusammen leben. Das ist, finde ich, immer wirklich eine sehr schöne Möglichkeit, Hundekommunikation zu beobachten und dann eine Menge zu lernen. Aber trotzdem, und darum soll es auch heute gehen, ist und bleibt der Mensch die Hauptbezugsperson Nummer 1 oder sollte es zumindest sein, weil wir müssen ja dieses Rudel anleiten und führen. Weil die Hunde sollen ja beide auf uns hören. Weil untereinander sind die schnell sehr dicke vereint.
Und nicht nur auf uns hören, also du meinst gehorchen, sondern sie sollen sich ja auch an uns orientieren.
Genau, das schließt es alles ein. Sich an uns orientieren, auf uns hören, Bezug nehmen auf uns, sich von uns gut leiten und lenken lassen. Ja, alles das, was so eigentlich sich die meisten Hundebesitzer wünschen und die wenigsten das auf Anhieb schaffen.
Ich vergleiche das ganz gerne immer wie mit Kindern,
ja,
ohne einen Hund vermenschlichen zu wollen. Aber der Mensch ist im Prinzip ja auch der Erziehungsberechtigte des Hundes. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe 2 Hunde, dann möchte ich auch also erzieherischen Einfluss auf beide Hunde haben. Und ich möchte Dinge, die jetzt nicht okay sind, unterbrechen können. Und möchte die auch mal bei einer kleinen Auseinandersetzung oder wenn die einfach zu wild toben in der Wohnung, einfach sagen, Schluss jetzt, du auf deinen Platz und du auf deinen Platz.
Genau.
Und das funktioniert natürlich nicht, wenn sich da ein Hund nur an dem anderen orientiert. Und das kommt tatsächlich häufiger vor, als sich manche vielleicht vorstellen, weil ein häufiger Grund, dass ein Zweithund kommt, erlebe ich zumindest öfter mal, dass mit dem ersten Hund ein Problem besteht. Also entweder der kann nicht alleine bleiben.
Ja.
Und dazu muss man sagen, ja gut, okay, das kann funktionieren, muss aber nicht. Ne, also da muss man auch genau gucken, warum kann er nicht alleine bleiben? Denn zwei Hunde allein sind zu zweit allein, aber sie sind immer noch ohne Bezugsperson Mensch. Und den meisten Hunden ist ja der Mensch eindeutig lieber als ein anderer Artgenosse. Das ist, ne, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber nochmal am Bogen zur Zweit- oder Mehrhundehaltung. Die meisten Auseinandersetzungen, ernsthaften Auseinandersetzungen in einem zusammenlebenden Rudel, die gibt es meiner Erfahrung nach fast immer, wenn ein Mensch in der Nähe ist, wenn es um die Bezugsperson Mensch geht. Ganz häufig, die Hunde waren allein, der Mensch kommt nach Hause. Und die streiten sich hinter der Tür schon, wer darf jetzt zuerst begrüßen.
Ja, genau.
Oder ein Hund ist bei seinem Mensch und der lässt den anderen nicht dazu.
Oder geht dazwischen, wenn der andere gestreichelt wird.
Und das.
Das haben wir ja auch oft, ne?
Genau.
Und oder der Platz auf dem Sofa ist ein Streitpunkt. Oder das Essen vom Menschen auch manchmal auch, ne?
Ja, weil der Mensch nicht klare Position dazu zieht, dass genau. Er derjenige ist, der Ressourcen verwaltet.
Ja. Ganz genau.
Also von daher ist das schon mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass der Mensch der Erziehungsberechtigte ist und auch die Person sein soll, an der sich beide Hunde orientieren.
Das ist und ein ganz wichtiger Punkt, ja.
Was so Ängste angeht, also Hunde lernen ja auch durch Beobachtung. Und ich habe das schon einige Male gehabt, ängstlicher, unsicherer Hund. Und die Leute sind der Meinung, ja, wir schaffen uns einen Zweithund an, damit es dem ersten einfacher fällt. Da muss man ja wirklich auch sagen, und bin mal gespannt, ob du da der gleichen Meinung bist wie ich, dass das hier A, sehr individuell ist. Das kann man machen, aber in der Regel muss der zweite Hund, den ich dann dazu nehme, ja, ein recht souveräner Hund sein, damit sich der erste Ängstliche überhaupt orientieren kann. Wenn ich da jetzt mit einem Welpen ankomme, findet das ganz, ganz häufig nicht statt.
Eben. Also genau das sehe ich auch so. Im Gegenteil, das kann dann nach hinten losgehen. Und ein Welpe orientiert sich ja sehr an so einem älteren Hund. Und wenn der merkt, irgendwie ist mit dem gerade ständig was komisch oder der findet viele Sachen komisch und hat Angst und ist unsicher, dann hat man, wenn man Pech hat als Mensch, das im Doppelpack, ja. Diese Problematik. Genauso wie mit dem Alleine sein, ne? Also das kann sich so ein Welpe auch ganz schnell abschauen. Und Alleinsein ist ja grundsätzlich für keinen Hund schön. Natürlich sind sie dann zu zweit und nicht ganz alleine. Aber wenn der eine da so ein Riesentheater macht, kann das ganz schnell passieren, dass er den zweiten Hund ansteckt und dann hast du zwei so eine verzweifelt bellenden, heulenden Hunde zu Hause. Was natürlich nicht nur akustisch ein doppeltes Problem ist, sondern halt auch so sehr, sehr ungünstig ist. Und das sollte man sich gut überlegen. Also sich einen Hund anzuschaffen, um Probleme zu lösen, um das mal so zusammenzufassen, ist keine gute Idee.
Nee. Denn der richtige Zeitpunkt, um genau. Sich einen Hund anzuschaffen, einen zweiten Hund, dazu würde ich, wenn jemand kommt und sagt, so, wir haben einen Hund, wir hätten gerne einen zweiten dazu und würden uns gerne beraten lassen. Das wäre übrigens der Tipp jetzt mal. Mhm. Wenn du einen Einzelhund hast und du möchtest einen Zweithund haben, lass dich vorab beraten, wenn du damit nicht schon mega viel Erfahrung hast, ja. Ob der Hund zu deinem Hund passt. Weil es soll ja nicht nur für den Mensch, sondern auch für den eigenen Hund eine Bereicherung sein. Welche Dinge sollte man noch beachten? Ob das jetzt Geschlecht ist, ob das rassetypische Verhaltensweisen sind, ob das Charaktereigenschaften oder sonstige Sachen sind. Ich meine, wenn du einen Hund hast, der jagt wie die Pest, dann brauchst du nicht noch einen zweiten, der jagt wie die Pest.
Nö, da schließen die sich schnell zusammen. Gemeinsame Jagdstrategien entwickeln, das geht ja schnell. Da reicht nachher ein Blick und dann sind beide weg. Ja, das genau so sollte man sich gut überlegen. Und Genau, am besten ist wirklich, man lässt da mal jemanden dazukommen und drauf gucken und beraten. Ich sage ja immer wieder, ne, so Beratung vor dem Kauf eines Hundes, ob das jetzt generell beim ersten Hund ist oder wenn man sich einen zweiten dazu nimmt. Das finde ich immer eine super Investition, weil dann kann man sich und den Hunden letztendlich auch eine Menge Leid und Probleme ersparen, wenn man vorher schon bestimmte Sachen weiß und sich dann vielleicht doch anders entscheidet, weil es einfach nicht passt. Weil man kann da echt eine Menge gut oder schlecht machen und je nachdem sollte man sich also wirklich beraten lassen. Aber was man grundsätzlich sagen kann, du hast es ja im Prinzip auch schon ausgeführt, ich finde immer wichtig, dass mit dem ersten Hund die Beziehung geklärt ist, dass da zwischen Mensch und Hund alles so einigermaßen gut und glatt läuft. Was wir vorhin schon gesagt haben, Hund orientiert sich, vertraut seinem Menschen, lässt sich von ihm anleiten, führen, Sachen sagen und der Hund tut es dann in den meisten Fällen, Abruf klappt, der Hund geht gut an alleine und alles solche Dinge kann gut alleine sein. Und wir hatten uns vorher schon verständigt, ne? Ich sage immer so, 3 bis 4 Jahre Abstand ist eigentlich ein guter Abstand.
Ja,
Da ist der erste Hund schon
Altersunterschied.
gesettelt, da ist die, genau, der Altersunterschied, da ist die pubertäre Phase vorbei, da ist der Hund geistig und körperlich ausgereift und man hat also genügend Zeit, um mit dem ersten Hund so einen Entwicklungsstand zu erreichen, dass da gut ein zweiter Hund dazukommen kann, weil der erste Hund, der ältere Hund dann, kann auch eine sehr, sehr große Hilfe bei der Erziehung sein, oder wie siehst du das?
Doch schon, ja,
Ja, ne?
also mal so, mal so. Ne? Er kann die Erziehung ja auch ein bisschen boykottieren, wenn
Ja.
er merkt, dass jetzt der neue Hund, der da kommt, viel mehr Aufmerksamkeit kriegt. Ne? Dann kann es
Ja.
natürlich dazu führen, wenn ich das falsch händle, dass der erste Hund sagt: Moment mal, ne? Jetzt kriegt der Neuankömmling so viel Aufmerksamkeit und ich muss hinten anstehen. Okay, welchen Blödsinn, ne? Im wahrsten Sinne des Wortes,
Na
kann ich denn
klar.
jetzt tun, damit ich auch wieder meine Aufmerksamkeit kriege.
Und wenn er nur einfach
Aber
nicht hört, weil der merkt ja auch, ne,
ja.
der Kleine verweigert Signale. Und ich habe das schon erlebt, ein super erzogener Hund, der war, glaube ich, 7 oder 8 Jahre alt, der hat plötzlich seine Ohren auf Durchzug gestellt. Und Fräuchen war so, hä? Da habe ich zu ihr gesagt, ja, weil das zur Aufmerksamkeit führt. Das machst du ja mit dem Kleinen ständig, dass der nicht hört und dann redest du nochmal und nochmal und gehst hin und holst ihn und sagst ihm das nochmal und der Große denkt so, okay, und ich mache hier gar nichts, ich bin brav und ich werde nicht mehr angeguckt.
Ja,
Dann
wobei
kommt das
ganz
schon mal
kurz,
vor.
weil du redest immer von dem Kleinen, das würde ja
Von dem
voraussetzen, dass man
Neuen.
immer einen Welpen dazu nehmen muss, genau, ne?
Ja.
Weil es kann ja auch sein, du hast einen 8-jährigen oder einen 9-jährigen Hund und nimmst jetzt einen 3-, 4-, 5-, 6-jährigen dazu, ne?
Nein,
Also
also
von dem
von dem neuen
Neuen,
Hund, genau.
genau.
Ist ja egal. Wobei beim Welpen ist nachher natürlich, und das hast du bestimmt auch öfter mal, so ein Anruf, die Sorge der Menschen, der Besitzer, dass der Große dem Kleinen was zuleide tut, weil der den oft ziemlich heftig in die Schranken weist.
Ja.
Und das menschliche Denken ist ja immer, oh, der kriegt jetzt einen neuen Kumpel oder ein Geschwisterchen in Anführungsstrichen und müsste doch zudem ganz süß und nett sein. Aber der ältere Hund sagt dem Welpen erstmal ganz klar, das ist meine Küche, das ist mein Sofa, mein Körbchen, mein Futternapf, mein Mensch und verteidigt seine Ressourcen auch mal mit Knurren, Zähnefletschen, Trophixieren und die Leute fallen aus allen Wolken und denken, ach du Scheiße, der frisst den gleich. Und ich guck's mir dann meistens vor Ort an und sag dann immer, ja, das ist super, der erzieht den wunderbar.
Ja, jetzt bist du eins zuvor gekommen. Ich wollte nämlich gerade die Frage in den
Entschuldigung.
Raum stellen. Nee, alles gut. Zulassen oder nicht?
Ja,
Und
da
das,
sollten wir vielleicht drüber
da,
sprechen.
genau, ne, da muss man natürlich auch noch mal gucken. Also, ich sag so grob immer, wenn der eine Hund dem anderen eine Grenze setzt, wo es um sich selbst geht, also meinetwegen der Welpe oder der Zweithund kommt ihm zu nah an die Liegestelle, der unterschreitet seine Individualdistanz. Oder die haben einen Kauknochen, jeder, oder einen Kauartikel, und der neue Hund hat das noch nicht so gelernt, ne, dass man das Ding ja auch gleich essen kann, sondern ich gehe erst mal gucken, was hat der andere da. Wenn da mal eine Grenze gesetzt wird, es muss natürlich mit Maß und Ziel stattfinden. Ne? Also es kann nicht sein, ein Hund läuft in 5 Meter Abstand an dem anderen vorbei und wird dann irgendwie noch weggescheucht. Ja, aber wenn jetzt, wenn der wirklich ganz nah kommt und reagiert da auf nichts, dass dann auch mal ein bisschen deutlicher gesagt wird, Moment mal, ne? Also bis hierhin und nicht weiter. Das ist vollkommen okay. Wo ich es nicht zulassen würde, ist, wenn es um den Mensch geht. Und wenn es um, zum Beispiel, da ist das Kämmerchen, in dem Kämmerchen ist das Futter drin. Das habe ich da reingestellt. Und jetzt soll bitteschön der alte Hund dem neuen Hund nicht sagen, dass der nicht in die Nähe des Kämmerchens darf, weil das ist mein Raum, das ist mein Futter, solange es nicht in dem Napf der Hunde landet.
Absolut, genau.
Also da darf man dann wirklich hingucken. Wenn es um den Hund selbst geht, ja, es darf natürlich nicht übertrieben sein.
Das sage ich ja auch immer. Angemessen ist wichtig. Und ich sage den Leuten immer, dann sagen die immer, ja, weil die sind dann oft sehr unsicher, ne? Wann greife ich ihn jetzt ein und wann nicht. Ich sage mal, hört ein bisschen auf euer Bauchgefühl. Guckt euch die Situation an und lieber einmal zu viel eingreifen, als was zu lange laufen zu lassen. Und die sollen ruhig alle beide wissen, dass ihr da ein Auge drauf habt, ihr Menschen, und dass ihr da entsprechend auch reguliert. Und da muss ich halt achtsam sein als Mensch, das ist wichtig.
Genau, so Ressourcenverwaltung im Prinzip, ne? Dann, Hunde machen ja ganz viel über Raumverwaltung, das heißt, mal als Beispiel, ich hatte ja am Wochenende jetzt Besuch von der Christiane, eine liebe Freundin und auch Kollegin, und die hatte eine Hündin, die hat ungefähr die Größe von Easy, und ich habe direkt gesagt, also wir waren zuerst spazieren und sind dann zu mir rein, ne, wie machen wir das jetzt? Und klar, Terrell bleibt erstmal irgendwie an der Leine, kriegt ein Körbchen zugewiesen, Easy weiß schon, wenn fremde Hunde zu uns kommen, dann rennen die nicht durch die Gegend. Das wird kontrolliert. Und wenn ich alleine bin, dann mache ich das erstmal. Die dürfen, übertrieben gesagt, wenn ein Hund jetzt bei mir wäre in Pension, dann darf der am ersten Tag, wird er an der Leine auf seiner Decke geführt, dann darf er da liegen bleiben. Das hört sich jetzt gruselig an, ne? Aber es geht ja einfach nur mal drum, und von Anfang an zu sagen, wenn du hier zu mir kommst, dann bestimme ich die Spielregeln, und wenn du dich dran hältst, und dann können wir die auch lockern.
Absolut.
Ja? Aber dieses, ich mach die Leine ab und komm mal rein und guck dich hier überall mal um. Nein, mein Hund soll wissen, ich kontrolliere das, damit er nicht auf die Idee kommt, das kontrollieren zu müssen. Weil das kann eine schlechte Voraussetzung sein, wenn ein Hund ein paar Tage da sein soll. Und in den meisten Fällen ist das ja auch dann so, ne? Das klappt jetzt irgendwie so 2-3 Stunden, und dann wird man ja auch schon lockerer. Und Terrill und Easy waren echt ganz entzückend zueinander. Ich war wirklich verliebt. Die durfte am nächsten Morgen sogar mit ins Bett. Und dann haben die beide in der gleichen Position da gelegen.
No.
Haben sich wirklich vorsichtig auch irgendwie angenähert. Die haben nebeneinander auf Decken gelegen, aber jetzt nicht eng mit Körperkontakt. Dafür, die haben sich das erste Mal gesehen. Aber bis es dann wirklich auch so weit kommt, wenn man mehrere Hunde hat, also es hätte ja auch jetzt sein können, so ein Hund zieht bei mir ein, die Christiane war dabei, klar, logisch, aber es darf ja trotzdem erstmal Regeln geben, und je besser die sich kennenlernen, umso mehr lassen die zu. Genau wie bei Welpe kommt zum erwachsenen Hund, wie du eben ja gesagt hast, ne? Am Anfang werden da erstmal gleich Grenzen gesetzt und gesagt, so, wenn du hier reinkommst, ne, Regeln vorgeben, nur dass du Bescheid weißt. Wenn es gut läuft, also wenn es wirklich gut läuft, läuft es ja so. Wenn es schlecht läuft, dann lässt sich ja der erwachsene Hund schon mal vom Welpen auf der Nase rumtanzen. Das finde ich nicht gut.
Nee, gar nicht. Und was halt auch nicht gut wäre, wir hatten es ja schon angedeutet, wenn die Besitzer Mitleid haben und dem Kleinen ständig den Rücken stärken und dem Großen verbieten zu regulieren und Grenzen zu setzen und dem Kleinen mal eine Schranke oder eine Grenze zu zeigen. Das sollte man nicht tun. Ich habe das mal erlebt, das war so tragisch, weil der Kleine, also der Welpe, war ein Landseher, und der Hund, der schon da war, der war, glaube ich, 6, das war ein Blindenführhund. Was denkst du, was da los war? Der Landseher hat dann schnell gemerkt, dass er körperlich ihm auch überlegen war. Und Herrchen hat den ständig in Schutz genommen. Es war sein Baby. Und der hat nachher den Labrador echt heftig malträtiert. Das war ein Drama.
Ja, weil er den ja auf den Thron hebt.
Natürlich. Ne? Du, der war so ätzend, dieser Hund. Also, der hat sich alles rausgenommen. Und der super gut erzogene Blindenführhund, der Labrador, also, der hat sich auch gar nicht getraut, sich zu widersetzen, weil Herrchen dem halt auch gleich mal ein paar von Latz gehauen hat. Das war ein Drama, du. Schon ewig her, aber das war nicht witzig.
Hm. Nee, so soll das nicht sein. Also.
Nein, um Gottes Willen.
Deswegen, man sollte auf jeden Fall mal Kenntnisse davon haben, überhaupt Strukturen, wenn der erste Hund keine Struktur zu Hause hat, ne, aber da sind wir ja auch schon wieder bei dem Thema, habe ich ein Problem mit meinem bestehenden Hund, denn ganz oft ist es ja so, man hat einen Hund und das kriegt man jetzt alles irgendwie noch gehandelt. Ja, es gibt hier und da ein paar Einschränkungen, aber es ist nicht so schlimm. Aber wenn der Zweithund dann dazukommt, dann bricht hier eigentlich das Chaos aus, weil man dann oft erst merkt, okay, aber wenn es hier ein Problem gibt, kann ich bei meinem ersten Hund ja auch noch nicht mal einschreiten. Das heißt, dann muss ich nämlich bei null anfangen, im Prinzip bei beiden Hunden. Dann kann vielleicht der erste Hund schon mal ein bisschen bleiben. Aber wenn ich zwei Hunde parallel erziehen muss, dann ist es natürlich viel schwieriger, als wenn der erste Hund schon ordentlich erzogen ist und wenn mit dem zweiten Hund Übungen gemacht werden, dann würde ich den ersten Hund einfach immer mitbelohnen. Der muss zwar nicht für jeden Piep belohnt werden, aber wenn ich mit dem Welpen jetzt ein Decken oder mit dem Ersthund ein Deckentraining mache oder ne, dass der lernt, der soll auf seinem Liegeplatz bleiben und sich nicht überall hinlegen, wo er gerade Bock hat, dann gehe ich auch zwischendrin auch mal zu meinem Hund, der das schon kann und belohne ihn dafür. Im Gegenteil, ich nutze sogar die Hunde, die das können, so als Streber und sag, okay, du bist ein Streber, du kriegst das und der andere sieht, warum kriegt denn der jetzt was? Ja. Was hat denn der jetzt gemacht? Und das gucken die sich auch ab.
Ja, auf jeden Fall. Mhm.
Und das kann man bei der Erziehung super einsetzen. Selbst wenn ich zwei Hunde habe und einer pöbelt an der Leine. Das ist ein Vorteil von einem zweiten Hund, weil wenn ich nur einen habe, kann ich das nicht machen. Ne? Das heißt, ich habe einen Hund, der an der Leine pöbelt und ich habe einen Hund, als Beispiel jetzt, ne, der ganz entspannt vorbeigeht. Dann beschäftige ich mich super mit dem ersten Hund, der alles toll macht. Absolut. Und in der Regel ist es so, nach dreimal, ne, wenn der andere Hund, bis der geschnallt hat, ey, guck mal, da fliegen Kekse, ne? Oder gehe ich jetzt auch mal hin? Dann sag ich, ja, Pech gehabt, ne? Du hast ja was anderes gemacht. Du kriegst jetzt nichts.
Ja.
Und beim zweiten, dritten Mal irgendwann sagt der, Moment mal, da war doch was, ne? Ich gehe lieber mal gleich gucken. Ah, und dann kann er auch was haben.
Mhm. Genau.
Also das, sowas kann man natürlich ein bisschen nutzen.
Also um das nochmal zusammenzufassen, was wirklich wichtig ist, aber auch oft genau nicht gemacht wird, weil es den Menschen vielleicht nicht bewusst ist, dass man den Hund auf jeden Fall bestätigt und mit Aufmerksamkeit bestärkt, der das macht, was ich eigentlich möchte. Aber wir sind ja dann geneigt, den anderen Hund, der es nicht macht, nehmen wir mal jetzt an, beide Hunde kriegen einen Sitz, einer sitzt sofort und der andere hampelt noch rum. Was machen wir oft? Den, der rumhampelt, ständig korrigieren und sagen, jetzt setz dich hin und mach Sitz. Und der andere sitzt da und denkt, na toll, ich sitze hier schon eine Stunde und mit mir passiert nichts. Also den würde ich erstmal übermäßig, so wie du es gerade gesagt hast, loben. Und dann erst kommt die Korrektur von dem Hund, der halt nicht das gemacht hat, was ich wollte. Das finde ich super schwierig, vergessen die Menschen oft. Aber es ist ja
aber
auch,
das ne? ist ja auch schon beim Ersthund so, ne? Wenn du irgendwo im Restaurant sitzt und der Hund hält die Klappe, dann kümmerst du dich nicht um ihn, sobald er irgendwie einen Piep macht und rumjammert und bellt und zum Nachbarn an den Tisch will, dann kriegt er Aufmerksamkeit. Also das ist ja
immer wieder das so Gleiche.
So ein generelles Ding.
Ja, aber ich finde, mit zwei Hunden ist das so ein ganz typisches Thema, was ich da immer wieder.
Ja, auf jeden Fall. Ne, weil zwei Hunde gleichzeitig handeln, ist nicht so einfach. Fängt ja schon bei der Leinenführigkeit an.
Deswegen empfehlen wir immer, oder ich zumindest, ein Jahr lang getrennt trainieren. mit beiden Hunden einzeln. Der schon da ist, genießt das auch nochmal, alleine mit seinem Menschen zu sein und im Mittelpunkt zu stehen. Und für den neuen Hund ist es ganz wichtig, dass der auch Spaziergänge und Übungseinheiten bekommt, wo der andere nicht dabei ist. Und für einen Menschen ist es auch viel einfacher, das zu handeln und zu trainieren, was man machen möchte, als wenn da zwei rumhampeln. Das ist einfach mega wichtig. Und das bedeutet natürlich mitunter viel mehr Zeitaufwand als mit einem Hund einzeln.
Klar, gebe ich dir vollkommen recht. Mhm. Und da ist auch der Haken, dass viele sagen, das kriegt zeitlich gar nicht hin. Also im Grunde genommen müsste man ja dann sagen, ja, dann hättest du dir einen zweiten Hund anschaffen sollen. Mhm. Auf der anderen Seite, ne, jetzt ist der nun mal da, dann sage ich halt, okay, wenn du eine Stunde Zeit hast, rauszugehen und du kannst nicht 2 Stunden gehen, dann gehst du halt mit jedem nur eine halbe Stunde, aber besser.
Genau.
Und du hast die Zeit dann intensiv und übst in der Zeit was.
Ja.
Und zu Hause kann man ja auch super mit beiden Hunden üben. Und zur Not leine ich einen halt fest.
Ja, absolut.
Und wechsel Übungen ab und belohne denjenigen dann, der liegen bleibt und abwartet. Ganz häufig erlebst du das auch.
Ganz genau.
Dass Menschen das dann nicht können, weil wenn für den einen was geworfen wird oder Futtersuche versteckt wird, der andere immer mit einspringt. Und für den Ersthund ist das ja auch schwierig. Normal war immer er gemeint. Mhm. Und jetzt kommt ein zweiter Hund dazu und ich sag dann meinetwegen Penelope, such. Und Easy fühlt sich angesprochen, weil der natürlich vielleicht gar nicht so fördergründig erstmal auf den Namen hört, sondern auf das Signal such und auf die Handgeste. Das heißt, ich muss körpersprachlich aufpassen, dass ich den richtigen Hund anspreche, dass ich in dem Moment zum Beispiel Easy zuerst ein Bleib geben würde, dann stelle ich mich so hin, dass er sich nicht angesprochen fühlt und dann spreche ich den anderen Hund an und mache eine ganz deutliche Handgeste, dass jeder der beiden weiß, wer gemeint ist. Ne? Also das heißt, Kommunikation, ich als Mensch sollte wissen, was ich tue, wie ich mich mit meinem Körper mitteile, weil da wird die eigene Körpersprache ja noch mal wichtiger, weil wenn ich jetzt einfach nur das sage, was ich vorher gesagt habe, Sitz und Platz und Such, woher soll der Hund wissen, welcher gemeint ist? Ja. Ne, sage ich meinen Kunden immer auch schon mit einem Hund, kommuniziere über Körpersprache mit dem, weil das die natürliche Kommunikation des Hundes ist. Aber an der Stelle kommt es dann erst richtig zum Tragen. Und häufig ist es ja auch so, wenn die Hunde beschäftigen wollen, zu Hause oder im Garten, dann sagen die immer, ja, ich sperre den dann weg, ich mach das einzeln. Ja, das in Ausnahmefällen, klar, kann man sowas mal machen, aber langfristig ist das ja kein Ziel. Das heißt, das Ziel ist es ja, mit beiden Hunden Dinge gemeinsam machen zu können oder auch mit 3 oder 4, wenn ich an die Silke denke, Silke Eichel. Die hat schon lange 4 Hunde. Die hat für jeden der 4 Hunde ein eigenes Tabuwort. Da sage ich immer, boah, Silke, ich würde bei 2 Hunden schon durcheinander kommen. Wie machst du das? Und
nicht schlecht.
Egal, was die macht, die Silke ist so konsequent, egal, was die macht, wie die Hunde aus dem Auto nimmt, ob das leinenführig ist, ob das, wenn ich treffe mich ja oft mit der Silke noch und wir gehen zusammen durch den Wald, wenn da andere Leute mit Hund kommen, die hat die 4 Hunde richtig gut unter Kontrolle. Die hat manchmal sogar noch einen Besuchshund dabei. Weil ich immer so, boah, Chapeau.
Ja, da ziehe ich auch einen Hut. Ich hatte schon mal eine Frau, die hatte 4 Schopfhunde. Dann hat die sich noch so einen Nackthund dazu geholt. Und diese 4 Schopfhunde waren alles Rüden, unkastrierte Rüden. Die marschierte bei mir auf den Platz ein. Und dann hat die alle 4 hingesetzt. Dann blieben die sitzen. Und dann hat die einen Gegenstand geworfen, hat einen von den 4 angesprochen, hat gesagt, bring. Und das hat die mit allen 4 nacheinander gemacht. Die anderen saßen alle da. Und dann habe ich zu der gesagt, was willst du denn bei mir, ne? Da war ich so vollkommen beeindruckt. Sowas erleben wir ja eher selten, dass sowas so gut läuft. Und die hat mir auch gesagt, die hatte die wirklich super im Griff. Die wollte einfach noch ein paar Ideen für Beschäftigung von mir. Wenn die im Wald spazieren geht, holt die alle 4 ran, sagt sie, an uns können läufige Hündinnen vorbeigehen, die bleiben bei mir sitzen, die Jungs, sagt sie, das war mir von Anfang an wichtig. Und die hat halt gesagt, die Hunde sind ihr größtes Hobby und Ja, aber das war lustig. Und die hatten auch so lustige Namen. Ikarus, weiß ich noch, es hieß einer. Aber das war echt beeindruckend. Blieben die
Ja,
alle
das ist
sitzen und
cool.
einer flitzte los. Ja, genial.
Und es ist ja nicht so, dass man das nicht hinkriegt. Man muss es eben nur kleinschrittig
Ist viel
aufbauen.
Arbeit. Ist
Ja.
viel Arbeit.
Genau. Und wie ich meine, stell dir vor, kriegst 4 Hunde auf einen Schlag und jetzt bring denen das bei. Ist natürlich ein bisschen nervenaufreibender, als wenn du einen nach dem anderen kriegst und jeder für sich hat das schon gelernt. So.
Aber an der Stelle, Vera, fällt mir gerade noch ein, wovon wir beide unbedingt abraten, auch abreden, ist, sich aus einem Wurf ein
Ja.
Geschwisterpaar mitzunehmen.
Ja.
Erlebe ich auch immer mal wieder. Und was hat Martin früher gesagt? Das Worst-Case-Szenario. Da würden wir
Trotzdem
von
kriegen es ja
abraten.
viele Leute hin, aber es ist
Gibt's
natürlich echt
auch.
dann stressig und nicht das, was man
Ja.
sich wünscht. Ne? Oh, wie schön, ich habe 2 Welpen und oh, wo einer ist, da passt ja auch ein zweiter hin
Ja,
und
diese Sprüche
ach,
immer.
das kriegen wir schon hin und die spielen so schön miteinander. Ja, die kennen sich aber auch von Tag 1 an
In- und
und
auswendig.
die sind so enge miteinander,
Ja, das ist es.
dass man da als Mensch echt schwer reinkommt. Das heißt, man muss diszipliniert sein, und man muss da auch sehr konsequent sein. Und wenn man das ist, ja, dann ist das so. Dazu fällt mir aber noch ein. Und zwar, wir haben ja jetzt gerade schon von 4 Hunden gesprochen. Bei manchen ist es ja aber so, die haben halt, ne, die leben nicht alleine, sondern die haben Partner, die haben vielleicht auch noch Kinder. Und egal, ob jetzt 1, 2, 3, 4 Kinder und wie viele erwachsene Personen oder ob das Hunde sind, mehrere. Wir hatten in der Ausbildung ja auch mal gelernt, dass es gab so eine Formel, auswendig weiß ich die jetzt nicht, aber dass man die Beziehungen zueinander, dass das irgendwann ein Ende hat, weil
Dass man nicht
ich
so
sag
viel
mal,
überblicken kann.
genau. Also wenn ich jetzt mit Isi, ja, wir haben eine Beziehung zueinander. Wenn ja jetzt noch irgendwie ein zweiter Hund dazukommt, dann hat der, die 2 Hunde haben eine Beziehung zueinander, ich habe zu Isi eine Beziehung und ich habe zu dem anderen Hund eine Beziehung. Wenn da jetzt noch ein dritter Hund dazukommt, ne, und so wird das ja irgendwie immer mehr, weil jeder hat
Ja.
eine einzelne Beziehung und das wird halt immer ein bisschen schwieriger und chaotischer, nur um das mal erwähnt zu haben, dass das jetzt nicht so. Naja, ne, die 2 Hunde oder die 3 Hunde, das klappt ganz gut, nehmen wir einen vierten dazu, weil mitunter kann es sein, da kommt einer dazu, der sprengt das ganze Rudel.
Yep, alles schon
Hat,
passiert.
vorher hattest du eine Harmonie ohne Gleichen und dann kommt ein weiterer Hund dazu und naja, Harmonie ist Vergangenheit und du musst halt dann gucken, okay, was musst du ändern, weil da jetzt einer dazwischen kommt, der alles durcheinander macht, im wahrsten
Ja.
Sinne des Wortes.
Ja, das ist dann schon fast eine Wissenschaft für sich. Mir fällt auch dazu ein, dass man so ein bisschen gucken muss, wenn man sich jetzt verschiedene Rassen anschafft, dass das auch zusammenpasst. Ich kann mich noch daran erinnern, die Andrea Beusmann hatte sich irgendeine Rasse zu ihren Labbys dazugeholt, ich weiß nicht mehr welcher. Und diese Hündin ist mit diesem rempligen Spielverhalten ihrer Labradore nicht klargekommen. Was, kannst du dich erinnern, was das für ein Hund war? Ein
Ja, das
Pointer?
war, ja genau, das war eine Pointerhündin.
Ah ja, genau, habe ich es richtig in Erinnerung. Sowas kann auch mal passieren, ne? Die ist, glaube ich, immer eingefroren, wenn die mit ihr spielen wollten, weil da das einfach zu wild und zu körperlich war.
Den genauen Grund, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern, aber ich weiß das noch. Das war eine, wie gesagt, eine Pointerhündin. Und die hat sich später zu einer guten Freundin vermittelt und da ist die Hündin
Genau.
auch glücklich.
Ja, genau. Also auch sowas kann passieren. Da muss man ein bisschen gucken. Dann muss man natürlich gucken, größentechnisch, ne, wie passt das zusammen? Das birgt ja auch eine Verletzungsgefahr, wenn ich mir zwei Hunde oder wenn ich zwei Hunde zusammenleben lasse, die körperlich sehr, sehr weit voneinander entfernt sind, vom Gewicht und von der Größe her.
Also, da würde ich jetzt hingucken. Ich gebe dir recht, keine Frage.
Ja.
Wenn ich jetzt einen kleinen Hund habe, also in Chihuahua, in Yorkshire Terrier, in Zwergdackel oder irgend sowas, und ich hole mir dann einen größeren Hund dazu. Der ist ja als Welpe erstmal vielleicht gar nicht viel größer, aber der ist mit 5 Monaten wahrscheinlich schon doppelt so groß.
Eben.
Und dieser junge Hund, der ist jetzt noch sehr tapsig und der muss dieses Körpergefühl und was darf ich ja erst noch lernen. Wenn jetzt der kleine Hund sehr stark charakterstark ist und gut Grenzen setzen kann, dann kann das ja auch gut gehen.
Das stimmt,
gebe ich dir. Und wenn ich als Mensch rechtzeitig einschreite, wenn ich da aber nicht so konsequent bin und der ältere Hund jetzt vielleicht auch noch sehr unsicher ist, dann kann das ganz, ganz gruselig für den sein, wenn da so ein, du hast eben gesagt, ein Landseher, ne? Wenn so ein Landseher auf dem Dackel rumtrampelt, weil er das einfach mit 4 Monaten noch nicht auf die Kette kriegt, das wäre total blöd. Im Umkehrschluss, wenn ich einen großen Hund habe, der eher sanftmütig und gemütlich ist, und ich nehme dann einen kleinen Welpen dazu.
Das ist super.
Dann wäre die Gefahr in dem Sinne ja nicht so groß. Man darf trotzdem im Hinterkopf behalten, wenn der ältere, der größere Hund Rang höher ist als der kleine und es geht jetzt um was Wichtiges. Und nehmen wir mal an, ich nehme jetzt einfach wieder den Landseher als Beispiel. Da läuft jetzt einer am Tor vorbei und der sagt, hier territorial muss ich verbellen und der Kleine steht im Weg. Der Rang Niedrige sollte ja für den Rang Hohen Platz machen. Also in dem Moment würde der Rang Hohe nicht sagen, oh, da steht ein Welpe vor mir, jetzt muss ich mal hier ausbremsen oder um den rumlaufen, sondern wenn der in so einer Situation ungünstigerweise auf den Kleinen tritt oder rempelt den dumm an, kann auch eine Verletzung passieren.
Ja.
Hatte ich bei einer Freundin von mir, die hatten einen Dobermann-Rüden und haben dann eine Steffhündin dazu gekriegt und als die noch Welpe war, haben die beide miteinander gespielt. Ich meine, als die nachher ausgewachsen war, war das ja kein Thema. Mhm. Aber irgendwas ist in dem Spiel ungünstig gelaufen und das war gar nichts Schlimmes. Aber auf jeden Fall hatte die erstmal in einem Vorderlauf so einen Bruch gehabt, dass die mehrere Wochen mit so einem Stabilisator rumlaufen musste. Ne? Also für so einen kleinen Hund, der dann ja relativ wenig machen kann, da ist ja auch die Sozialisierung dann wieder gefährdet.
Ja, in dem Alter ist es immer besonders blöde. Und dann musst du den ruhig halten und nur an der Leine.
Ja.
Ach, schrecklich. Ja, also wie gesagt, es gibt da eine Menge vorher zu überlegen. Und deswegen hatten wir ja vorhin schon gesagt, ist es vielleicht ganz ratsam, sich da einen Fachmann oder eine Fachfrau zuzuholen, die da mal ein bisschen drauf guckt und vielleicht eine Empfehlung ausspricht und
genau,
dass da bestimmte Sachen von vornherein schon ausgeschlossen werden können.
Weil die Bedürfnisse und Vorlieben von einem Hund sollten natürlich weiter befriedigt werden. Ne? Also das heißt, wenn ich jetzt, der eine Hund ist so eine Rakete und hat Lust, ständig was zu unternehmen und läuft auch gerne. Und der andere, da können wir vielleicht auch nochmal was sagen, alter Hund und Welpe, der eine Hund ist halt sehr gemütlich und ich denke mir halt so, ach, wie schön, ja, dann gehen wir immer schön zusammen spazieren. Ja, entweder passe ich mich dem langsamen, gemütlicheren an, dann kriegt der andere vielleicht seine Auslastung nicht. Oder aber der eine wird immer überfordert. Also da kann es dann schon sein, dass ich sage, okay, 2 Spaziergänge morgens, abends, die kurzen gehen wir zusammen, vielleicht an der Leine. Und dann gibt es für jeden Hund einen extra Spaziergang, wo ich wirklich auf die Bedürfnisse jeden einzelnen Hundes eingehe. Sind es nur 2, ist ja eine Sache, habe ich jetzt wieder mehrere Hunde und alle wären sehr unterschiedlich, ist das auch schon wieder ein Thema.
Absolut. Ja, genau.
Und Welpe, alter Hund, wolltest du ein Beispiel, glaube ich, bringen, gell? Das hattest du die Tage.
Ja, genau. Welpe, also wir hatten ja vorhin schon mal gesagt, ein günstiges Alter wäre so 3 bis 4 Jahre, wenn der erst so 3 bis 4 Jahre alt ist und man sich dann einen neuen dazu holt. Und oft erlebe ich das aber auch, wenn ein Hund schon sehr, sehr alt ist, dass ich hatte es wirklich neulich, der Hund war schon blind und taub. Ich weiß nicht mehr, ob der 14 oder 15 war. Und dann haben die sich einen neuen Hund dazu geholt. Und das ist einfach eine Katastrophe. Dieser alte Hund mit seinen Gebrechen und Leiden, der will einfach nur seine Ruhe. Und natürlich merkt so ein kleiner Welpe auch relativ schnell, dass er körperlich nicht mehr fit ist. Und wenn dann die Menschen halt nicht blickig sind und da den Kleinen von dem Großen fernhalten, weil der einfach nur noch seine Ruhe will und sein Lebensabend genießen will, kann das eine absolute Katastrophe sein. Also das würde ich auf gar keinen Fall tun, zu so einem alten, gebrechlichen Hund einen Welpen dazu holen. Das geht gar nicht. Beziehungsweise habe ich es auch öfter, dass die Leute selber sich keinen Raum und keine Zeit lassen zum Trauern, wenn die einen alten und einen schläfern lassen mussten oder wenn der so gegangen ist. Und dann haben die den früh eingeschläfert und es ist wirklich passiert und Nachmittag haben die schon einen neuen Hund. Und merken dann, dass sie noch gar nicht so weit sind, weil man muss das ja erstmal verarbeiten. Das Herz hängt ja total an so einem Hund und das ist ja oft eine große Trauer und man braucht da einfach ein bisschen, der eine mehr und der andere weniger Zeit, um das zu verarbeiten. Und wenn dann gleich ein neuer Hund kommt, der dann auch noch verglichen wird mit dem alten, nur weil es die gleiche Rasse ist. Also, da muss ich öfter mal den Kopf schütteln, wenn ich sowas höre, ganz ehrlich.
Das war ja genau der Grund, weshalb ich nicht die gleiche Rasse haben wollte, die ich vorher hatte, weil ich wusste, ich würde dann noch viel mehr vergleichen.
Na klar, macht man ja automatisch.
Vergleichen tut man so oder so. Und die Gefahr besteht wirklich weniger, wenn man einen Hund hat und nimmt sich wohlgemerkt rechtzeitig einen Zweithund dazu. Mhm. Du jetzt gerade gesagt hast, der Hund ist blind und taub und da kommt ein Welpe dazu. Der Welpe kommt ja nicht voll kommunikationsfähig. Ne? Der hat ja in seinen 8 oder 12 Wochen noch nicht das komplette ABC der Hundesprache gelernt.
Nee.
Ne, das heißt, er kennt das vielleicht mit seinen Wurfgeschwistern und mit seiner Mutter oder mit den erwachsenen Hunden, die dort gelebt haben. Aber das ist ja wie, wenn ich als Kind sprechen kann, dann traue ich mich vielleicht mit meinen Eltern offener zu sprechen als mit fremden Personen. Und ja, wenn der dann auf einen anderen Hund trifft, der ja gar nicht mehr in der Lage ist zu kommunizieren, weil er weder was hört noch was sieht. Und stell dir mal vor, der ist blind und taub. Und plötzlich springt so ein Welpe auf den. Und ja, das ist gruselig, so eine Vorstellung.
Ja. Und genau das ist da auch passiert. Also, das, ja. Also da sollte man wirklich sich vorher genau Gedanken machen und nicht so eine Kurzschlussreaktion. Oh Gott, jetzt ist der eine tot und da muss gleich ein neuer her. Es ist für den alten Hund eine Katastrophe. Und für den neuen Hund ist es ja auch nicht so schön, die ganze Situation. Und wie gesagt, ich habe das jetzt öfter gehabt, wenn die Leute noch zu sehr trauern um den verstorbenen Hund, ist das auch kaum eine gute Entscheidung, wenn die sich einen neuen Hund dazu holen. Nur um die Lücke schnell zu schließen. Das nee, sagen die dann im Nachhinein auch oft. Es war zu schnell und zu früh und überhaupt.
Ja. Kenne ich auch so.
Na, da kenne ich einige Beispiele. Also,
ich meine, es mag auch Fälle geben, wo das nicht so ist. Ne? Da ist ja jeder ein bisschen anders, aber man muss sich für sich selber da einfach mal mit auseinandersetzen und keine Kurzschlussreaktion tätigen.
Das
aber gut, das ne, Alter geht, neuer kommt, ist ja auch nicht das Thema mehr Hundehaltung.
Nee.
Aber trotzdem ist ja gut, dass wir es mal gesagt haben.
Ja, vor allem, weil ich es jetzt ein paar Mal erlebt habe. Genau.
Gleiche Geschlechter, unterschiedliche Geschlechter, Vor- und Nachteile. Wollen wir dazu was sagen?
Vielleicht nur ganz kurz, oder?
Ja.
Im Prinzip kann man das aufeinander bringen. Bei gleichgeschlechtlichen Hunden hat man mehr interne Problematiken und bei andersgeschlechtlichen eher diese externen Problematiken. Also, dass dann der Rüde quasi draußen sagt, so, das ist hier mein Mädel, meine Frau und entsprechend reagiert. Und wenn die gleichgeschlechtlich sind, sowas hatte ich übrigens auch schon öfter mal bei Geschwistern, vor allen Dingen bei 2 Hündinnen, dann knallt's oft, wenn die schlechtsreif werden,
ja,
weil es dann um Sexualität geht und das ist nicht witzig, gerade bei Hündinnen. Also, ich habe es aber auch schon bei Rüden schlimm erlebt. Also, ich weiß noch, eine Frau hatte mal ein weißes Schlafzimmer. Es waren 2 Hoverworte, die die hatte es immer im Schlafzimmer alleine und eines Tages war das Schlafzimmer rot statt weiß, als sie nach Hause kam. Und einer der beiden war schwer verletzt. Und das war eine Zeit, wo in der Nachbarschaft Hündinnen läufig waren. Mhm. Wenn es also um Sexualität und Vermehrung geht, dann kann es da mal gewaltig knallen. Manchmal erleben wir das auch bei Züchtern, wenn eine Hündin aus der Zucht rausgenommen wird und eine jüngere Hündin dann quasi gedeckt wird und trächtig ist, dann gibt es auch oft Probleme, die nicht lösbar sind, weil die können oft nicht mehr zusammenleben, die Hündin.
Ja, weil im Grunde genommen ja Verpaarung ein ranghoher Status ist.
Genau, ne? Ein Status-Ding ist, genau. Die ranghöchste Hündin, die sich dann plötzlich nicht mehr verpaaren darf, ist da natürlich nicht mit einverstanden.
Anders ist es wiederum, wenn die ranghöchste Hündin eigentlich gar keinen Bock hat, ranghoch zu sein, so ungefähr.
Das ist
die
was
dann
anderes.
Sagt so, ach ja, wenn Mach du mal. Das übernimmst von mir aus sehr gerne, dann habe ich einen lockereren Lenz. Dazu fällt mir aber gerade noch ein, rüde Hündin, beide intakt. Mhm. Manche machen das ja tatsächlich und wollen züchten. Ja, wenn man sich das gut überlegt und wenn man da eine Fortbildung macht, was gehen, also ne, alles, was mit Verpaarung zu tun hat und wie soll meine Hündin ernähren und so. Aber nicht mal eben so, ach, ich habe jetzt eine Hündin, jetzt nehme ich mir einen Rüden oder umgekehrt und dann soll die Hündin mal Babys kriegen. Davon würde ich auch abraten, aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Ja. Nur Rüde, Hündin, beide intakt, können die stressfrei zusammenleben? Was ist deine Erfahrung da?
Es ist immer dann schwierig, wenn die Hündin halt läufig ist, ne? Weil da muss man gucken, dass man das managt, dass die zumindest an den 3 Stehtagen nicht zusammenkommen. Aber der Rüde leidet meistens ziemlich stark, wenn die Hündin ihre Hitze hat, ihre Läufigkeit hat. Und oft müssen die dann räumlich getrennt werden, weil es schwierig ist. Ich hatte auch schon mal, es war, glaube ich, eine Züchterin von Hoher Warten, genau, die ist von ihrem Rüden heftig gebissen worden, weil sie ihn davon abhalten wollte, zu der Hündin zu gehen.
Okay.
Krankenhausreif gebissen worden.
Oh, ja. Super.
Mhm. Ja. Erinnere ich mich also gerade dran.
Also, grundsätzlich geht's. Ja. Du hast ja die Andrea Beusmann eben auch erwähnt. Ne? Die hatte das ja auch schon.
Die hatte
Und ich kenne auch Halter, die sowas haben. Das geht. Man muss sich nur darauf einstellen. Erstmal. Ja. Sollen die Hunde natürlich grundsätzlich beide gut erzogen sein, so dass die auch in dieser Zeit noch ansprechbar sind für Regeln und Grenzen. Mhm. Dann Vorbereitungen treffen, weil alleine lassen würde ich die dann tatsächlich auch nicht, ne, wenn ich dabei bin und kann das handeln und kann das regeln und der Rüde weiß, ne, wenn ich dich da hinschicke, dann bleibst du jetzt da und ich bin da wirklich so konsequent, dass ich da immer wieder dahinter bin, dann kann die Wahrscheinlichkeit groß sein, dass die das akzeptieren. Es kommt aber natürlich auf den Sexualtrieb des Rüden an, weil ich sag mal, es gibt Hunde, bei denen muss man da gar nicht so viel machen. Die unkastrierte Rüden, die laufen mit einer heißen Hündin spazieren. Das ist für die überhaupt gar kein Thema. Die denken nicht immer gleich daran.
Beziehungsweise kann es so sein, dass die Hündin ganz klar gesagt hat, du nicht. Und die das akzeptieren.
Ja, oder so, ne? Also das kann auf jeden Fall passieren. Trotz allem sollte man natürlich Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Ja.
Und dann würde ich aber auch gerne noch mal sagen, wenn man jetzt überlegt, einen der beiden kastrieren zu lassen, dann sollte man A, berücksichtigen, dass eine Kastration bei der Hündin ein viel größerer Eingriff ist und somit ja auch viel mehr Gefahren
Risiken
bestehen.
Ja.
Risiken birgt, genau, als die Kastration des Rüden.
Auf jeden
Fall. Das ist mal das eine. Das zweite ist, man kann auch sterilisieren lassen, das heißt, einen der beiden unfruchtbar machen oder auch beide.
Ja, beide.
Das heißt, die Hormone werden noch weiter produziert. Das würde aber trotzdem bedeuten, dass der Rüde die Hündin decken kann, ne? Halt, es kommt dann nur Luft sozusagen. Oder die Hündin kann nicht mehr aufnehmen. Mhm. Aber der Deckakt an sich, der könnte vollzogen werden, weil die Hormone sind da, die Gefühle sind da, die wissen nur nicht, dass dann da irgendwie beide unfruchtbar sind oder einer von beiden unfruchtbar ist. Mhm. Und dieses, der Rüde hat die Hündin gedeckt, macht auch was mit der Hündin, weil die hat ja im Kopf, ich krieg jetzt Welpen. Mhm. Die weiß ja nicht, dass ihr Körper das nicht, vielleicht nicht zulässt.
Ja, genau.
Das zum einen und zum anderen, wenn ich jetzt einen der beiden kastrieren lasse, auch nicht nur sagen, ja, der Rüde, weil das ist ein günstigerer oder ein risikoärmerer Eingriff, sondern das ist die eine Sache. Aber die andere Sache ist natürlich auch, welcher meiner Hunde, was ist denn, also so dieses Kosten-Nutzen bei dem einen Hund, bei dem speziellen Hund, den ich kastrieren lassen möchte, weil eine Kastration nimmt Hormone weg und das macht ja was mit dem Verhalten. Das heißt, welcher Hund würde sich potenziell vielleicht weniger in seinem Verhalten ändern, wenn ich ihn kastrieren lasse? Oder welcher würde sich vielleicht negativer verändern? Ne? Das heißt ja, dieses Ängstlichkeit, Unsicherheit, genau. Das kann ja damit mehr werden. Es kann aber auch tatsächlich sein, also habe ich jetzt auch erlebt, dass ängstliche Rüden, die sexuell sehr motiviert sind, man hat ja immer gesagt, wenn man einen ängstlichen Rüden kastrieren lässt oder ängstliche Hunde, dann kann es sein, dass die ängstlicher werden, ne? Stimmt, aber ja, eben auch nur, es kann tatsächlich sein, dass das für die eine Riesenerleichterung ist, weil sie können sich jetzt um die Reize kümmern, die ihnen wirklich Angst machen und nicht, ich muss aufpassen, was hier alles um mich rum ist, ich habe überhaupt gar keinen Nerv oder keine Sekunde Ruhe zum Lernen, weil ich muss hier auch noch alles abschnüffeln und alles abstecken mit meinem Urin.
Und ich, das heißt, die Sexualität deckt das quasi so ein bisschen zu alles und deckelt das und das kommt dann.
Ja, also ich finde, die Hunde sind oft noch gestresster,
ja, find
weil
ich
die
auch
nicht die Ruhe haben, sich anzugucken, dass der Mensch Dinge für sie regelt.
Mhm. Die, ne, weil die, sie nur die, das eine im Kopf haben
Angst und sie sind auch noch sehr sexuell motiviert. Also die sind total reizüberflutet.
Ja.
Und da kann das unter Umständen helfen. Aber das ist jetzt keine definitive Aussage. Deswegen auf jeden Fall sich diesbezüglich gerne auch noch mal von einem guten Hundetrainer, einem Verhaltensberater, Therapeuten, wie sie alle heißen, sich da einfach mal Unterstützung holen und nachfragen.
Genau. Ja, liebe Vera, du, jetzt haben wir fast eine Stunde schon wieder gefüllt. Wir hatten uns aber vorgenommen, immer eine halbe. Ja, bei mir stehen ja 53 Minuten.
Ja, ist ja, ich glaube, wir könnten ja auch noch ein bisschen, wir könnten noch ein bisschen wahrscheinlich dazu sagen. Eine Mehrhundehaltung ist ja ein umfassendes Thema.
Aber wir können ja vielleicht noch einen Podcast draus machen.
Wollte gerade sagen, ne? Das Wichtigste haben wir auf jeden Fall gesagt. Und wir gucken einfach mal, was wir noch dazu sagen könnten. Und vielleicht gibt es ja auch noch eine zweite Folge zu dem Thema Mehrhundehaltung.
Würde ich auch sagen.
Das ist doch ein schöner Abschlusssatz.
Genau.
Ja, Carola, in diesem Sinne, ich weiß, du wolltest noch ein bisschen raus in die Sonne.
Ja, bei uns
scheint's ja. Ich habe auch noch ein bisschen was vor. Und dann lass uns doch hier an der Stelle unseren Zuhörerinnen und Zuhörern eine schöne Zeit wünschen, uns bedanken für die Zeit, die sie uns damit schenken, wenn sie unseren Podcast hören.
Genau.
Und dir wünsche ich jetzt auch noch eine schöne Zeit und wir sehen uns die Tage schon wieder zur Aufzeichnung unseres nächsten Podcasts.
Ja, das wünsche ich dir alles auch, liebe Vera. Tschüsschen.
Danke dir. Ciao.